Ja, wie wär's, wenn es heute keine Predigt gibt? Wenn wir einfach wieder so eine Kerze anzünden. Und einfach wieder auf die Kerze schauen. So für 20 Minuten, 25 Minuten, eine halbe Stunde. Warten, bis sie runterbrennt. Also wenn ihr ein Röstchenkerzchen nehmt, geht es 4 Stunden. Das ist ein bisschen grösser als ein Röstchenkerzchen, geht vielleicht etwa 6 bis 8 Stunden. Wird er unruhig werden? Also ich meine, Kerzen anschauen, ohne aufs Handy schauen und WhatsApp-Nachrichten verschicken. Das Handy ausschalten, irgendwo auf dem Sofa hocken und eine Kerze anschauen. Nicht nur 30 Sekunden, sondern 4 Stunden. Was löst es bei dir aus? Würdest du langweilig werden? Würdest du es überhaupt aushalten können? Wir haben am Anfang eine Ruhezeit von 2 Minuten. Ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist. Bist du unruhig geworden in diesen 2 Minuten? Das Gefühl, es sollte endlich weitergehen. Oder bist du mit den Gedanken schon komplett abgeschweift und irgendwo anders gewesen? Willst du abgelenkt werden? Abgelenkt von Kind, von einem Ehepartner, von einem Freunden, von eurem Studium, von eurer Arbeit oder einfach von euch selber? Vielleicht so eine Kerze anzünden und einfach mal aufs Kerze schauen, könnte eine Möglichkeit sein, einen Moment von der Ruhe zu finden. Es könnte eine Möglichkeit sein, um Gott zu begegnen. Auf eine ganz einfache Art. Ich sage nicht, das ist der einzige Weg, wie man Gott begegnen kann. Oder dass das Spiritualität ausdrückt. Aber es ist eine Möglichkeit dazu. Aber häufig passiert das nicht, weil uns Sachen in unserem Alltag hindern. Es gibt so innere Treiber, die uns abhalten davon, Ruhe zu finden. So Aussagen, die wir vielleicht in unserem Leben herumtragen. Ich vermeide die Auseinandersetzung mit mir selber. Weil zur Ruhe kommen, heisst sich für Gott zu öffnen. Heisst sich für Fragen zu öffnen, die das Innerste betreffen. Fürchte ich die Sachen, die dann durchkommen könnten. Und darum halte ich mich lieber beschäftigt. Oder ich halte keine Stille aus. Alltagsfragen, Wünsche, Pflichten nehmen so viel Raum ein, dass ich mich kaum von ihnen kann lösen. Oder ich kann nicht nichts machen. Vor Gott zur Ruhe kommen, auf ihn zu hören, ihn wirken zu lassen, fällt mir vielleicht schwer, weil ich dann meine aktive, meine bestimmende Rolle muss aufgeben. Wenn ich so sehr auf Leistung drin bin, dass es gar nicht geht. Wenn nichts machen für mich heisst, faul sein. Und ich mich dann nichtsnutzig fühle, weil ich nichts leiste. Oder ich habe Angst, mein Pensum nicht zu schaffen. Stille Oase inmitten vom Leben, das hindert mich eigentlich eher daran, die dringend Arbeit zu erledigen. Die Angst, dass ich dadurch noch mehr Zeit komme, noch mehr in Stress komme, wenn ich so etwas machen würde, veranlasst mich, gar nicht erst eine Pause einzulegen und weiter zu arbeiten. Und ich glaube, wir Europäer und wir Schweizer sind sehr stark von dieser Arbeitsethik geprägt. Wir sind, was wir leisten. Doch bei zur Ruhe kommen und bei Spiritualität geht es nicht darum, um etwas zu leisten. Nein, es geht darum, einfach zur Ruhe zu kommen. Und schwierig ist ja dann, dann gibt es plötzlich so einen Wettbewerb, was heisst, wer schafft es am längsten ruhig zu bleiben. Aber das ist nicht das Ziel. Es geht bei der Spiritualität nicht um unser Tun, es geht um unser Sein. Einfach nur Sein. Ohne etwas zu leisten. Nur sein und nichts tun. Es fühlt sich irgendwie komisch an. Vielleicht sogar ein bisschen unanständig. Es klingt ja wie ein Fool sein. Doch das ist es nicht. Es ist nicht einfach nur Fool und Bequemlichkeit. Vor Gott kommen und mit ihm Zeit zu verbringen, ist nicht Fool. Doch es ist auch nicht leistungsorientiert. Für das möchte ich zuerst mal drei Missverständnisse aufklären. Das erste Missverständnis, das wir haben, wenn wir an Spiritualität denken, oder vor allem an christliche Spiritualität denken, es gibt eine ganz andere Formen von Spiritualität, esoterische Spiritualität, die meine ich heute nicht, wenn ich von Spiritualität rede. Christliche Spiritualität, das Missverständnis, das wir da haben könnte, ist, dass man das Gefühl hat, unsere Formen, die wir im Westen kennen, das ist christliche Spiritualität. Doch vieles ist einfach kulturell geprägt. Zum Beispiel stille Zeit. Stille Zeit ist so etwas, wo man anhockt, einen Bibeltext aufschlägt, den Bibeltext liest, dann irgendwie noch eine Bibellesehilfe oder einen Kommentar nicht dazu nimmt, dass man den Text auch gut versteht. Dann die Bibel zumacht, noch betet und sich dann den anderen Aufgaben widmet vom Alltag. Ist eine mögliche Form, ist eine bekannte Form in Europa, ist eine Form, die in Afrika zum Beispiel überhaupt nicht verbreitet ist oder sehr wenig verbreitet ist. Es ist eine Form, die es heute gibt, die es zur Zeit von Jesus aber so nicht gegeben hat, weil er nicht in der Bibel gehabt hat, sondern man ist in die Synagoge und hat zusammen die Bibel gelesen. Hat zusammen die Heiligen Schriften gelesen. Hat zusammen eine Schriftrolle für genommen und hat zusammen angefangen zu diskutieren. Eine andere Form von Spiritualität. Und es ist auch nicht geistlicher, als wenn ich auf einer Wanderung ein Lobpreislied singe. Stille Moment in einem Gottesdienst, besinnliche Musik, ist nicht geistlicher, als wenn man mit Trommeln und lebhaften Tänzen irgendetwas seinen Lobpreis zum Ausdruck bringt. Beides ist Spiritualität. Beides will Menschen in die Begegnung mit Gott führen. Also denken wir nicht, dass unsere Ausdrucksformen die richtigen sind. Oder die besseren sind. Das zweite Missverständnis ist, dass wir mit unserer Spiritualität Gott beeinflussen wollen. Und ihn steuern können, ihn vielleicht sogar zu manipulieren. Und viele Christen leben mit so einer leistungsorientierten Spiritualität. Sie meinen, sie müssen bestimmte Sachen machen, damit Gott mit ihrem Glauben zufrieden ist. Und dass Gott sie dann erst segnen kann. Aber jedes Mal, wenn sie das nicht machen, also wenn sie zum Beispiel nicht sich vornehmen, eine halbe Stunde pro Tag zu beten, und jedes Mal, wenn sie das nicht machen, oder jedes Mal, wenn sie halt vergessen, die Bibel lesen, weil sie sich vorgenommen haben, jetzt lese ich jeden Tag in die Bibel, und dass sie an ihre Leistung wieder anfangen zu knüpfen, und wenn sie es dann nicht schaffen, dann haben sie plötzlich ein schlechtes Gewissen. Und manchmal haben sie sogar das Gefühl, Gott bestraft sie dann. Doch Gott braucht unsere Spiritualität nicht. Sondern wir brauchen unsere Spiritualität. Spiritualität beeindruckt Gott nicht. Und wir können dann auch nicht manipulieren. Spiritualität ist unsere Beziehung zu Gott. Und es ist ein Ausdruck von unserer Beziehung, wie wir unsere Freundschaft mit Gott leben. Wie wir unsere Beziehung mit Gott leben. Und meine Spiritualität gewinnt ihren Wert und ihre Qualität nicht aus den bestimmten Formen und Methoden und auch nicht über die Zeit durch, die ich verwende, sondern aus der inneren Haltung, wie ich das lebe. Und das ist das dritte Missverständnis. Wir vermischen unsere innere Haltung mit der Form. Zur inneren Haltung gehört die Haltung von der Dankbarkeit, von der Anbetung, von der Ehrerbietung gegenüber Gott. Eine innere Haltung ist Offenheit, Ehrlichkeit und Bereitschaft zur Korrektur von mir selber. Korrektur anzunehmen. Und ein tiefes, gelassenes Vertrauen in Jesus. Ein inneres Verlangen, ihm nachzufolgen, ihn kennenzulernen und seinen Willen zu tun. Das gehört zu der inneren Haltung. Wie ich das ausdrücke, weil eine Form, das ist untergeordnet. Man kann es machen mit Bibel lesen, mit Bibel studieren, so möglichst viel Wissen anzueignen, Gott mit Lieder anzubeten oder mit anderen kreativen Ausdrucksformen, ein Bild malen, ein Gedicht schreiben, zu beten, vom Stossgebet über längere Dankesgebet, selber mal ein Gebet formulieren, vielleicht sogar auch mal ein Klagegebet aufschreiben, wo man nicht einverstanden ist mit Gott, wo man in die Sachen, die einem die Nöte, die man hat, mal kann aufschreiben. Der grösste Teil der Psalmen sind Klagepsalmen. Oder Beten, Fürbitte. Oder ein Hörensgebet, wo man selber ruhig ist. Zusammen mit anderen Menschen Gottesdienst feiern, in so einer Form. Oder Fasten für eine bestimmte Zeit, um einem bestimmten Anliegen Ausdruck zu verleihen. Es gibt noch viele weitere Formen. Aber Formen sind gut, doch dürfen die Formen nicht grundhaltig aushöhlen. Und mächtiger werden als grundhaltig. Und in dieser Gefahr stehen wir. Und da sind wir nicht die Einzigen, die in dieser Gefahr stehen. Das Gefühl haben, an der Form sieht man, wie jemand ist. Weil Jesus beschreibt das Fehlverhalten nämlich auch schon. In Markus 7, Vers 6 sagt Jesus gab ihnen zur Antwort, und das sind Ritter mit den Pharisäern, was Jesaja in der Schrift prophezeit hat, trifft genau auf euch Heuchler zu. Also schon der Jesaja hat 700 Jahre vor Jesus das gesagt zu den Leuten. Und Jesus sagt das auch. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, also mit der äußeren Form, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Die innere Grundhaltung stimmt nicht. Plötzlich ist die Form zu einem Selbstzweck geworden. Man macht etwas, wenn man es schon immer so gemacht hat, aber die Hinterhaltung fehlt. Und es war schon da ein Problem gewesen. Es war zur Zeit für Jesus ein Problem gewesen. Und es ist immer wieder das Problem, dass die Form plötzlich wichtiger wird als der Inhalt. Doch wenn die innere Grundhaltung nicht stimmt, wenn die Angst da ist, irgendein Arbeitspensum nicht zu schaffen, wie kann man denn damit umgehen? Wie ist Jesus denn damit umgegangen? Was hat er gemacht? Jesus hat einen klaren Auftrag gehabt, eine klare Arbeit. Und wie hat er ihn umgesetzt? In Lukas 5, Vers 15 und 16 heisst es, also Jesus hatte gerade einen jemanden geheilt gehabt, und nachher heisst es, Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Nachdem Jesus den Menschen am Sabbat geheilt hat und ein Streitgespräch unter den Pharisäern entstanden ist, ja, Sabbat ist ein Ruhetag, dürfen wir dann jemanden heilen? Es ist eigentlich verboten, jemanden zu heilen an diesem Tag. Hat es eine riesige Diskussion gegeben über das. Und nach der Diskussion heisst es in Lukas 6, Vers 12, in jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Also Jesus zieht sich immer wieder zurück. Er sagt, ich kann die Sache, ich meine, er hätte auch eine riesige Gemeinde aufbauen können, es sind ganz viele Leute zu ihm angeströmt. Und er hat gesagt, weißt du was, das ist momentan nicht mein Auftrag, ich ziehe mich wieder zurück. Und er sucht immer wieder die Beziehung zu seinem Vater. Denn er weiss, ohne seinen Vater kann er nichts tun. Und er braucht die Pause, weil er kann nicht immer Vollgas geben. Jesus ist nicht immer verfügbar. Er braucht Ruhezeiten. Und manchmal enttäuscht er dadurch Menschen, die genau das für ihn erwarten, dass er immer da ist, gerade sofort. Dass er immer genau so handelt, wie er möchte. Aber er zieht sich zurück in gewissen Momenten. Das finde ich noch recht spannend, habe ich noch so gelesen. Die Leute kommen zu ihm und Jesus zieht sich einfach einmal zurück. Doch er zieht sich zurück, damit er fest in Gott bleibt. Damit er dort sein Fundament hat. Aber nicht nur der Alltag und die Arbeitswelt kann uns abhalten von der Spiritualität, sondern auch die Arbeit in der Mitarbeit in der Gemeinde. Wer viel macht für Gott, kann davon abgehalten werden, Zeit mit Gott zu verbringen. Wir haben viele Projekte, gerade das Herbstlager, Basteltag, Weihnachtsspiel, Kreiselshop, Predigten und vieles mehr. Und wir machen viel für Gott. Und manchmal machen wir so viel für Gott, dass wir vergessen, die Zeit mit ihm zu verbringen. Und die Gefahr ist für die Pastoren genau gleich hoch wie für alle anderen auch. Dass wenn man viel in der Bibel liest, anfangen Sachen zu studieren, dass man immer das Gefühl hat, man macht etwas für Gott. Und irgendwann merkt man plötzlich, vielleicht müsste ich vielleicht mehr Zeit einfach mit ihm verbringen. Ohne möglichst das Leistungsdenken haben. Interessant finde ich noch die Geschichte von Jesus, von Markus 1, Vers 35 bis 38. Wie reagiert Jesus in so einer Situation? Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Das ist für mich schon völlig schräg, weil ich bin absolut nicht der, der gerne früh aufsteht. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. Es wäre doch so schön für Jesus, einfach mal dort zu bleiben, eine blühende Gemeinde aufzubauen, mit 100, 200, 1000 und 5000 Leuten. Und dann die Leute von dort aussenden. Aber nein, Jesus zieht sich zurück, er betet und er fokussiert sich neu auf seine Aufgabe und er merkt, nein, es ist nicht meine Aufgabe, jetzt gerade da zu bleiben. Sondern die Botschaft anderen Menschen zu verkünden. Und als Jesus seine Jünger beruft, gibt er ihnen als Hauptaufgabe, als allererste Aufgabe, die heisst nur, bei ihm sein. Markus 3, wo er seine Jünger beruft, Vers 13 und 14. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Der zweite Teil, der kommt nachher, das Aussenden und Botschaft verkünden, das kommt nachher. Aber das Wichtigste ist, dass wir bei ihm sind. Bei ihm bleiben. Und das ist interessant, das ist nicht nur die Zeit von Jesus so gewesen, sondern das ist schon seit Anfang, seit der Schöpfung ist das eigentlich der Fall. Gott schafft einen Sabbat, er schafft einen Ruhetag. Einen Tag, wo man nicht arbeiten sollte, sondern sich wieder auf Gott fokussieren kann, Beziehung leben. Gott macht bei der Schöpfung extra einen Ruhetag. Und interessanterweise ist, das ist ja der allererste Tag, wo die Menschen ganz leben. Sie werden einen Tag vorher geschaffen. Und wenn man sieht, was dort alles noch geschaffen wird, dann hat man das Gefühl, ja, die Menschen kommen wahrscheinlich erst am Nachmittag. Und dann fängt der Sabbat an, weil der Sabbat fängt ja schon am Abend vor, also der fängt ja schon am Abend an. Also die Bibel fängt den Tag eigentlich immer am Abend an. Ist vielleicht auch ein guter Hinweis, dass der Tag mit dem Schlafen anfängt und nicht mit dem Aufstehen. Und dann ist der erste Tag, wo sie haben, Menschen, hast einfach mal einen Ruhetag, um da zu sein und Zeit mit Gott zu verbringen. Und die Ordnung, die Gott in der Schöpfung schafft, die wird in den 10 Geboten noch wiederholt und als eins der 10 Gebote ist, Ruhe zu halten. Und die Ruhe ist Gott so wichtig, dass das Sabbatgebot das häufigst genannte Gebot ist in der Bibel. Und das, was ich am meisten weitere Regeln darum gekümmert haben. Die Juden haben noch sehr genau aufgeschrieben, was man alles darf, was man nicht darf. Man darf zum Beispiel kein Feuer machen am Sabbat. Man darf auch nicht einen Lichtschalter drücken. Das ist schon Arbeit, darum brennt die ganze Zeit das Licht, weil das schon zur Arbeit zählt. Man darf nicht zu weit laufen. Man sagt, man darf etwa einen Kilometer weit laufen. Ich fände es ehrlich gesagt eher anstrengend zu zählen, ob ich jetzt schon einen Kilometer gelaufen bin oder nicht. Aber sie haben das möglichst versucht, bewusst zu reglementieren irgendwie, um die Sabbatgebote einzuhalten. Und Jesus sagt, du, das ist im Fall eigentlich auch nicht das Ziel von dem Sabbat, alles möglichst genau zu reglementieren, sondern der Sabbat ist ja für die Menschen da, und nicht Menschen für den Sabbat. Und interessant ist, dass der Ruhetag, den Gott schafft, das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Juden. Das hat es zu dieser Zeit nie gegeben. Weder die Ägypter, noch die Assyrer, noch die Babylonier, noch die Griechen, noch die Römer haben einen Ruhetag gehabt. Die haben komplett einfach durchgeschafft. Und sie sind sogar verspottet worden für das, dass sie einen Tag Ruhe machen. Und sagen, hey, ihr verschwendet ein Siebtel von eurem Lebensziel, das ihr wirtschaften könntet. Wirtschaften. Und trotzdem sind die Israeliten, obwohl sie einen Ruhetag gemacht haben, nicht mit ihrer Arbeit ins Hintertreffen gekommen. Und ein Dozent in meinem Studium hat mir das mal so erklärt mit der Ruhe und der Spiritualität. Mit einem Satz. Und er selber bei einem Bergbauer gehört hat. Er war mal in der Ferien gewesen, bei einem Bergbauer. Und der Bergbauer hat eigentlich die Ruhezeit verglichen mit seiner Arbeit. Er hat dann einen Hang gehabt und hat den Hang müssen mähen. Also das Gras. Und er hat keinen Traktor können brauchen, weil es einfach zu steil war. Der hat auch keine Motorsäge gehabt, also hat er eine normale Sense gehabt. Mit einer normalen Sense hat er den Hang gemäht. Und das Wichtige war, als er einfach gesagt hat, weisst, er ist am Morgen angestanden, hat seine Sense geschärft, etwa 2 Stunden lang, Dengeln nennt man das, sehr mühsam, hat sie 2 Stunden seine Sense geschärft und mein Dozent hat nur gefragt, du verschwendest du eigentlich nicht Zeit, kannst du nicht einfach anfangen mähen? Und er sagt, weisst, die Zeit vom Sense schärfen, das verzögert die Ernte nicht. Wenn ich die Zeit einsetze, damit ich nachher eine scharfe Sense habe, kann ich nachher viel schneller arbeiten, als wenn ich mit einer stumpfen Sense versuche, da alles Gras abzumähen. Schleifen von der Sense verzögert die Ernte nicht oder verzögert die Arbeit nicht. Es geht nicht schneller, wenn man mit einer stumpfen Sense eine Wiese mäht. Wie sieht deine Spiritualität aus? Was ist deine innere Grundhaltung? Und was behindert dich dabei? Welche Formen praktizierst du? Lies ich gerne in der Bibel für dich? Oder mit anderen gemeinsam? Machst du Gebetsspaziergänge, Gebetstreffen? Für dich allein? Mit anderen zusammen? Malst du lieber Bilder? Oder tanzt du zum Lob Gottes? Studierst du Wissenschaft, um näher bei Gott zu sein? Fastest du? Oder machst du stille Tage? Und sagst, weißt du, ich ziehe mich mal 3 Tage zurück. Irgendwann. Zündest du eine Kerze an? Wie kommst du zur Ruhe? Wie begegnest du Gott? Wie sieht deine Spiritualität aus? Und da glaube ich, am meisten davon profitieren wir auch, wenn wir wieder ein offenes Mikrofon machen. Ihr dürft nachher vorkommen, wenn ihr etwas möchtet, teilen, sagen, hey, das hat mir persönlich geholfen. Oder das hilft mir, so lebe ich das. Vielleicht ist das auch etwas für euch. Ihr dürft nachher vorkommen, etwas erzählen, was ihr möchtet, teilen. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt mit diesem Thema. Immer so, ja, Ruhe finden und so, ist relativ schwierig. Auch für mich anhocken ist relativ schwierig. Ich bin immer ein bisschen unterwegs. Gern. Und dann habe ich eine Form für mich entdeckt, und ich gemerkt habe, okay, ich probiere das mal aus, und das könnte sogar funktionieren. Ich mache einen Gebetsspaziergang. Der geht aber nicht lang, der geht 200 Meter. Und für diese 200 Meter brauche ich 20 Minuten. Das können wir vorstellen, wenn man 200 Meter unterwegs ist und 20 Minuten lang läuft, dann hat man nicht so ein wahnsinniges Tempo. Also ich bin etwa so unterwegs. Dem Tempo, das sind etwa 10 Meter pro Minute, können wir euch ausrechnen. Und das Tempo hilft mir erstens nicht still zu stehen, in Bewegung zu sein, aber nicht so schnell, dass ich aus dem Atem komme. Und interessant ist, durch die langsame Bewegung fällt mir viel mehr auf. Also ich bin meistens in der Natur unterwegs, in einem Wald. Und dann fällt mir plötzlich auf, weil es ja ganz viele Vögel. Jetzt im Herbst gehen irgendwelche Blätter runter. Und in den ersten 5 Minuten fokussiere ich mich nur auf die Sachen. Was alles um mich herum läuft, was passiert, was los ist. Und irgendwann komme ich in eine Ruhe. Und das ist eine Sache, die mir hilft. Vielleicht denkt ihr, oh, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Denkt, nein, Hilfe, das ist furchtbar, das mache ich nie. Es ist einfach eine Möglichkeit, die mir hilft. Und wenn ihr andere Möglichkeiten habt, andere Formen habt, die euch helfen, dann ist jetzt das Mikrofon frei und ihr dürft nach vorne kommen und etwas von euch erzählen.